Schön, euch zu sehen. Und ich spreche noch ein kurzes Gebet vor der Predigt. Jesus, ich möchte danken für Musik, ich möchte danken für den Moment des Gottesdienstes, wo wir uns auf dich ausrichten können. Und ich möchte dich bitten, dass es gelingt, dass wir heute Morgen rausgehen und uns mit deiner Sache identifizieren können, mit dir. Amen. Ja, Arne hat uns schon voll in das Thema mit hineingenommen. Um das heute gehen soll, es geht um das Thema Nachfolge, Jüngerschaft oder etwas moderner ausgedrückt um persönliches Wachstum. Ein Ziel von Gemeinde und Kirche ist immer, dass Menschen persönlich wachsen, dass sie in ihrem Leben vorankommen, sich entwickeln und sich ihr Leben zum Positiven hin verändert. Und persönliches Wachstum hat viel mit Mündigkeit zu tun. Nicht der Pastor oder die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass du dich entwickelst, sondern es liegt in deiner Verantwortung. Wir wollen hier einen Rahmen dafür schaffen, dich auch gerne darin unterstützen, uns gegenseitig ermutigen. Aber damit in deinem Leben was passiert, braucht es zuallererst auch deine Initiative und dein Wollen. Und Veränderung ist nicht etwas, was im Konsum geschieht, dadurch, dass du jede Woche hier zum Gottesdienst kommst und eine Predigt hörst, sondern es passiert im Abenteuer, im selber Schritte gehen, im Schritte wagen, im Wege gehen oder auch in Krisen, wenn das Gewohnte in Frage gestellt wird. Diese Woche habe ich einen interessanten Artikel oder eine Artikelüberschrift gelesen. Wer sein Leben verändern will, soll mit dem Bett anfangen. In dem Artikel ging es nicht um Bettgeschichten, sondern um das Bettenmachen. Genauer darum, dass der amerikanische Offizier und Buchautor McRaven jeden Morgen ganz bewusst und ganz gezielt sein Bett macht. Warum? Er sagt, wenn du die Laken glatt ziehst, das Kissen ausschüttelst, bekommst du einen Sinn für Ordnung und Struktur. Für den Tag, für dein Leben. Wenn ich aus der Zimmertür getreten bin, wusste ich, ich habe schon etwas geschafft und es hat mich inspiriert, weiterzumachen. Klingt simpel. Fast schon banal, aber McRaven gilt in den USA als Legende. Unter seiner Führung wurde 2003 Saddam Hussein gefangen genommen und auch 2011 Osama Bin Laden getötet. Und er hat ein Buch auch geschrieben, Mach dein Bett, nicht mal 100 Seiten lang, aber es stand wochenlang auf der Bestsellerliste in der New York Times. Und die Botschaft seines Buches, jeder ist für seinen Erfolg selbst verantwortlich. Wenn du die Welt verändern willst, fang mit den kleinen Sachen an. Spiele nichts dabei eine Rolle, außer der Wille zum Erfolg. Nicht die Hautfarbe, nicht die ethnische Herkunft, nicht die Bildung und nicht der soziale Status. Ich habe so gedacht, typisch amerikanisch, du kannst alles erreichen, was du möchtest, du musst nur wollen. Ganz so einfach ist es sicherlich nicht. Und wir werden heute auch sehen, dass persönliches Wachstum und Veränderung durch den Glauben viel, viel tiefer geht. Aber was mich fasziniert hat, ist seine Leidenschaft dafür, etwas Positives in dieser Welt einzusetzen und etwas im eigenen Leben und in dieser Welt zu bewegen, etwas zu verändern. Eine große Leidenschaft dafür. Und es sind nicht unbedingt die großen Dinge, sondern oft die Kleinigkeiten, die den entscheidenden Unterschied machen. Es geht heute also um Veränderung, um persönliches Wachstum, um einen der Kernaufträge von Gemeinde. Und ich möchte über zwei Fragen mit euch nachdenken. Und zwar erstens, warum ist persönliches Wachstum wichtig? Und zweitens, wie können wir persönliches Wachstum durch den Glauben erleben? Zwei einfache Fragen, warum und wie. Und wir starten mit dem Warum. Sicher kann man auf diese Frage, warum persönliches Wachstum wichtig ist, fast endlos sprechen. Aber folgender Aspekt ist mir nochmal wichtig geworden. Zunächst mal ist es ganz einfach ein biblischer Gedanke. Ich spreche über diesen Begriff Wachstum, weil Jesus darüber gesprochen hat, und zwar meistens bildhaft. Zum Beispiel, das Reich Gottes ist wie Samen, die auf unterschiedliche Böden fallen. Und da, wo es wächst, darum geht es Jesus dann. Oder das, was er zu bringen hat, ist wie ein Senfkorn. Es ist klein, aber es soll ein riesengroßer Baum daraus entstehen. Wachstum. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann redet er von Frucht. Auch da sind Wachstumsprozesse angesprochen. Also der Begriff des Wachsens kommt aus dem Neuen Testament. Aber nicht nur der Begriff, sondern auch das Konzept. Also dass man als einzelne, individuelle Person etwas gilt und nicht nur in der Gruppe und Masse gesehen wird, dass man sogar von Gott wertgeschätzt wird und individuell berufen wird, ihm zu folgen, das sind Gedanken aus der Bibel. Und diese Individualität steckt schon in der Anfangsidee der Bibel, dass die Menschheit individuelle Namen bekommt durch Adam und Eva. Immer wieder durch die Bibel hindurch werden einzelne Personen von Gott angesprochen, werden dazu aufgefordert, etwas loszulassen und loszugehen. Und im Neuen Testament wird dann der Gedanke noch klarer, dass Gott jeden Einzelnen will. Eine Idee, die letztlich die Grundlage unserer heutigen, für uns fast schon normalen, individuellen Menschenwürde geworden ist. Und ich habe das ganz interessant bei Alexander von Schönburg in seinem Büchlein Weltgeschichte to go gefunden. Ich finde es eine sehr spannende Zusammenfassung von Geschichte. Und er schreibt da, der Apostel Paulus war der Erste, der darauf bestand, dass das wichtigste Sinnesorgan, um das Göttliche zu fassen, nicht der Kopf, sondern das Herz ist. Eine für die meisten Menschen in der Antike sehr befremdliche Vorstellung. Was er aber damit quasi im Vorübergehen auf den Weg brachte, war nichts Geringeres als die Erfindung des Individualismus. Bislang hatten Götter als fern, grausam und launenhaft gegolten. Sie waren vor allem unerreichbar. Die Vorstellung, Götter zu lieben, war lachhaft. Noch absurder war höchstens die Idee, die Götter oder ein übermächtiger Gott könnte jeden Einzelnen kennen und lieben. Genau das predigte Paulus aber. Jeder Einzelne wird von Gott geliebt. Und die Nachricht von der persönlichen Liebe Gottes zu jedem Einzelnen hatte sich als unwiderstehlich erwiesen. Das moderne Konzept des Individualismus und der Menschenwürde, der Glaube, dass jeder Mensch wertvoll ist, verdankt seine Existenz der Idee eines jeden einzelnen liebenden Gottes. Und dann ein paar Sätze weiter. Gott ist durch seinen Geist ganz nah bei jedem, predigte Paulus den erstaunten Massen. Am nächsten denen, die ganz unten in der Hackordnung stehen und am allernächsten dem, den alle übersehen, der nichts zählt. Diese Botschaft muss in der Spätantike für große Verblüffung gesorgt haben. Soweit Alexander von Schönburg. Also es ist ein zutiefst biblischer Gedanke, dass ich persönlich, ich als Individuum mit meinen eigenen Empfindungen und Gedanken und Sehnsüchten von Gott angesprochen werde und er auch in mein Leben hineinsprechen möchte. Und wenn wir nur kurz darüber nachdenken, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann muss uns klar sein, das bedeutet immer Veränderung, bedeutet immer Wachstum. Also persönliches Wachstum ist nicht etwas, was sich die christliche Welt mal im letzten Jahrhundert ausgedacht hat, weil sie mal wieder was Neues oder Gutes gebraucht hätte, sondern wir finden diesen Gedanken bereits sehr breit in der Bibel. Aber es gibt noch einige Aspekte mehr, warum es sich lohnt, über diesen Begriff Wachstum und über das Konzept nachzudenken. Und zwar erstens, es sagt nichts aus über die Geschwindigkeit einer persönlichen Entwicklung. Weder bei Jesus noch soll es hier in der Gemeinde um die Geschwindigkeit deiner persönlichen Entwicklung gehen. Wachstum hat immer etwas Einzigartiges. Jede Person hat ihre eigene Geschwindigkeit, ihre eigenen Themen, ihre eigenen Fortschritte und auch ihre eigenen Rückschritte. Und Paulus schreibt konkret dazu, vergleicht euch nicht. Ihr seid sowieso alle anders und habt unterschiedliche Aufgaben. Es ist also wichtig, dass wir persönliches Wachstum nicht mit dem Erreichen eines allgemeinen Standards in einer bestimmten Zeit verwechseln, sondern es geht um ein individuelles Vorankommen, nicht um Schnelligkeit. Ich habe manchmal den Eindruck, in Gemeinde haben wir das noch nicht ganz verstanden. Und es ist wichtig, dass wir uns das mal bewusst machen, weil wir in einer absoluten Instant-Gesellschaft leben, in einer Zeit der schnellen Erfolge. Aber persönliches Wachstum ist etwas, was Zeit braucht. Da wende ich nicht drei Handgriffe an oder halte mich an einen Drei-Punkte-Plan. Vielleicht ist das auch die Erwartung von dem einen oder anderen an diese Predigt, wenn ich von persönlichem Wachstum spreche. Ja, ein netter Drei-Punkte-Plan und schon bin ich ein anderer Mensch. Nein, so funktioniert persönliches Wachstum aus der Perspektive von Gott nicht. Was die Bibel sagt, ist, dass Gott kontinuierlich an uns arbeitet. Und manchmal ist uns das wirklich zu langsam. Wir hätten gern alles auf einmal und am besten noch sofort. Aber es geht nicht um Schnelligkeit. Und Gemeinde muss immer ein Ort sein, an dem jeder mit seiner Geschwindigkeit willkommen ist. Ein Ort, an dem jeder mit seiner Geschwindigkeit willkommen ist. Ich habe so gedacht, die erste Herausforderung, haben wir Geduld miteinander. Haben wir Geduld miteinander. Zweitens geht es auch nicht um ein bestimmtes Ziel. Es ist wichtig, dass wir uns über den Begriff und das Konzept Wachstum Gedanken machen, weil es vielmehr eine Bewegung ist. Es ist nicht ein Ziel, sondern eine Bewegung. Das Wachstum, das Jesus für uns will, es hat bestimmte Richtungen. Und auch immer ein größer werden, definitiv. Aber genau wie das so bei einem Baum nicht irgendwie ein klares Ziel gibt, kein Endziel, so ist es auch beim Glauben. Es gibt leidenschaftlich große Richtungen, wie die Nächstenliebe zum Beispiel. Das ist eine Richtung. Aber Nächstenliebe ist kein zu erreichendes Ziel, was man irgendwann mal geschafft haben kann. Oder endlos oft zu vergeben, 77 mal 7 Mal, wie Jesus das sagt. Das ist etwas, was man nicht irgendwann abgeschlossen haben kann. Ein Ziel, das man erreicht haben könnte. Sondern es ist eine Richtung. Oder die Feindesliebe, Gott zu lieben mit all dem, was wir sind und haben. Oder auch die Frucht des Geistes in Galater 5, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. All das sind Richtungen. Niemals ein Ziel, das man erreicht haben könnte. Auch deshalb ist es wichtig, von diesem Konzept Wachstum zu reden, weil es nicht darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern in diese Bewegung einzustimmen. Beweglich zu sein, beweglich zu werden. In die Bewegung auf Jesus zu. Ich bin manchmal verwundert, wie selbstzufrieden manche Christen sind. Sage ich ganz ehrlich. Ich bin manchmal sehr verwundert, wie selbstzufrieden Christen sind. Und wie manche meinen, sie hätten bereits alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Wenn Christsein dich langweilt, wenn du meinst, im Leben und im Glauben nichts mehr entdecken zu können, dann hast du Entscheidendes vermutlich noch gar nicht verstanden. Ich sage es mal sehr krass. Dann hast du eine sehr kleine und harmlose Sicht von der Vision Gottes. Eine sehr kleine und harmlose Sicht. Oder anders formuliert, wenn du denkst, christlicher Glaube ist etwas, was man auch mal noch so nebenbei machen oder erreichen kann, dann hast du die Dynamik, die Explosionskraft, die im christlichen Glauben steckt, noch nicht entdeckt und noch nicht erlebt. Also es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht nicht um Zielerreichung und drittens, Wachstum ist etwas, was man nicht produzieren kann, was man nicht herstellen kann, was man nicht machen kann. Kurz gesagt, Wachstum passiert. Man kann einen Samen auswählen, man kann ein Beet vorbereiten, man kann düngen, man kann pflegen, man kann wässern, man kann Unkraut wegnehmen, gerne auch noch eine künstliche Wärmequelle hinstellen, aber Wachstum ist nicht Produktion. Wachstum ist immer etwas, was passiert, was geschenkt wird, was Gott macht. Und so ist es auch mit dem Wachstum in uns drin. Unsere Vergebungsbereitschaft, unsere Mitfreude anstatt Neid, unsere Liebe zu dem, der mich ja eigentlich nichts angeht oder der mich nicht tangiert, eine innerliche Freude, die irgendwie da ist, ein innerlicher Frieden, der auch auf andere ausstrahlt. All das passiert. Wir können es nicht produzieren. Wir können uns dafür quasi düngen und pflegen und wässern, können uns also mit Gottes Perspektive beschäftigen und unsere Gottesbeziehung pflegen, können Inspiration suchen, ehrlich werden vor Freunden. Aber all diese wunderschönen Dinge, wenn sie wachsen und größer werden, es sind Wunder, es sind Gottesgeschenke. Und deshalb ist Stolz oder Überheblichkeit oder Verurteilung von anderen, die an manchen Punkten nicht so weit sind wie ich selbst, völlig fehl am Platz. Es ist eine völlige Fehleinschätzung von mir selbst, eine krasse Überschätzung meiner Fähigkeiten. Stolz, Überheblichkeit, Verurteilung von anderen, die an manchen Punkten nicht so weit sind wie ich selbst, völlig fehl am Platz. Wenn wir jetzt diese drei Aspekte von Wachstum vor Augen haben, vielleicht bekommen wir dann eine größere Ahnung davon, wieso persönliches Wachstum wichtig ist. Ich meine, wenn wir Vergebung könnten, wirklich könnten, ich glaube, wir wären so viel freier. Unsere Wunden, die noch da sind, die könnten viel, viel leichter heilen. Oder wenn unser Mitgefühl mit anderen nicht nur ein flüchtiges Gefühl ist, sondern uns in Bewegung setzt, uns dazu bringt, uns wirklich einzusetzen, wenn wir Gottes Anliegen wirklich umsetzen, wie viel Schönheit würden wir verbreiten? So wie Jesus es gemacht hat, so viel Mutmachendes, so viel Stärkendes. Das Ganze ohne Geschwindigkeitsvergleiche, ohne Zielerreichungsgedanken, aber mit dem Wissen, dass Jesus in uns wirkt. Persönliches Wachstum ist eine wundervolle Vision. Und in mir weckt es den Wunsch, persönlich zu wachsen und mich von Gott verändern zu lassen. Kommen wir noch zum zweiten Abschnitt der Predigt. Wie können wir das jetzt erleben? Wie wachsen wir persönlich? Und dazu möchte ich noch mit euch in den Text schauen, den wir gehört haben. Jesus sagt da ja schon irgendwie einen sehr verzwickten und vielleicht auch verwirrenden Satz. Vers 23. Wenn einer hinter mir hergehen will und mir folgen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was bedeutet das? Was will Jesus damit sagen? Zunächst mal das Wort retten. Das wirkt so beim ersten Lesen etwas sperrig. Es kommuniziert auch nicht so wirklich mit uns. Zumindest hat es mit mir nicht kommuniziert. Wir denken vielleicht eher so an die Lebensretter der Feuerwehr oder an Baywatch. Aber eine moderne Bibelübertragung gebraucht hier als Übersetzung das Wort gewinnen. Also das Gegenstück zu diesem Wort verlieren, was Jesus hier auch benutzt. Und ich denke, gewinnen, das kommuniziert schon wesentlich besser mit uns, weil wir beschäftigen uns alle damit, das Leben zu gewinnen. Ich behaupte, wir alle beschäftigen uns damit, das Leben zu gewinnen, es irgendwie zu meistern. Wir alle sehnen uns nach einem erfüllten und gelingenden Leben. Das Leben soll nicht einfach an uns vorbeiziehen, sondern wir wollen es wahrnehmen, wir wollen es auskosten, wir wollen es gewinnen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns oft auch antreibt, was uns manchmal zu Höchstleistungen motiviert, das Leben zu gewinnen. Jesus und der christliche Glaube haben etwas zu diesem Thema zu sagen, das Leben zu gewinnen. Aber was Jesus dann sagt, klingt ziemlich paradox. Um im Leben voranzukommen, um das Leben zu gewinnen, müssen wir unser Leben um Jesu Willen verlieren. Was heißt es? Zuerst wichtig, dass es hier nicht um das physische Leben geht. Im griechischen Text steht nicht Bios, Biologie, biologisches Leben, sondern es steht Psyche. Und daher kommt auch unser Wort Psyche und Psychologie. Und damit ist das immaterielle Leben gemeint. Die Seele oder auch vielleicht einfacher ausgedrückt das Selbst. Und mit diesem letzten Begriff formuliere ich jetzt den Satz mal um, mit diesem Begriff Selbst, wodurch uns, glaube ich, der Satz auch ein bisschen näher kommt. Wenn wir versuchen, uns ein Selbst aufzubauen, werden wir uns nicht finden. Wenn wir versuchen, uns ein Selbst aufzubauen, werden wir uns nicht finden. Und in diesem Gedanken gehe ich jetzt mal weiter. Genau das tun wir aber. Uns selbst aufbauen. Ich spreche mal für mich persönlich. Mein Selbstbewusstsein wird gespeist durch das, was mir wichtig ist. Zum Beispiel meine sinnstiftende Arbeit als Pastor. Oder wie ich meine Rollen im Leben in der Balance halte. Ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Freund zu sein. Oder meine Vertrauenswürdigkeit oder meine Gründlichkeit, mein Fleiß. Das alles ist ein großer Teil von meinem Selbst, von meinem Selbstbewusstsein. Dass diese Dinge aber so wichtig sind, das sehe ich auch daran, dass wenn sie hinterfragt werden, ja, wenn ich an einem dieser Punkte kritisiert, in Frage gestellt werde, dann reagiere ich nicht weise. Dann reagiere ich nicht gelassen und auch nicht am Feedback interessiert. Ah, ist interessant, was du sagst. Mehr damit bitte. Nein, dann reagiere ich, als würde man mich bedrohen. Und dann gehe ich in die Verteidigung. Und ich sichere mich irgendwie ab. Im Prinzip reagiere ich dann aus der Angst heraus, mich zu verlieren. Oder zumindest einen Teil von mir, ein wichtiger Teil zu verlieren. Und diese Angst, etwas zu verlieren, leitet mich und nicht zum Guten. Ich verbreite nicht das, was ich eigentlich will und auch bin und kann, sondern ich bin schlussendlich destruktiv. Und dass Aspekte von uns nicht nur von anderen angezweifelt, sondern sogar wegbrechen können, dazu muss ich nicht alle Möglichkeiten ausmalen. Dramatische Unfälle passieren den tollsten Menschen. Die scheinbar besten Familien brechen auseinander. Lebensträume zerplatzen. Krankheiten und Vergänglichkeit tun ihr eigenes an uns. Und darauf reagiert Jesus jetzt mit seinem Vers 25. Was nützt es dann, all das, was du vorher gewonnen hast und an deinem Selbst gebaut hast, wenn es dann wegbricht? Wenn du dann Schaden nimmst, wer bist du dann noch? Also es geht Jesus mit diesem verzwickten Satz, den er hier sagt, sich verlieren, um sich zu gewinnen, um unsere Identität, um unser Ich, wer wir sind. Die Frage nach persönlichem Wachstum ist nicht weniger als eine Frage nach deiner Identität. Also wie wachsen wir persönlich? Die Antwort ist, oder die Antwort hat etwas mit deiner Identität zu tun. Und was Jesus uns jetzt anbieten möchte, ist eine Identität, und zwar eine, die unvergänglich ist. Was gehört so zu einer Identität? Ich würde sagen, eine Herkunft, ein Name, vielleicht auch eine Aufgabe, ein Bürgerrecht. So gedacht, vielleicht so das ein oder andere, was man auch so auf ein Perso draufschreiben würde. Was steht auf unserem unvergänglichen Personalausweis, den Jesus für uns hat? Herkunft, von Gott gewollt und von Gott gemacht. Bürgerrecht im Himmel. So hat es Paulus mal an einer Stelle formuliert. Und ich liebe diesen Satz, den Jesus bringt, dass er nach dem Tod für uns wörtlich eine Wohnung reserviert hat. Also unser Bürgerrecht im Himmel. Lebensaufgabe, von Gott berufen, seinen Wegen zu folgen und ihm alle Ehre zu geben. Und unser Name, gedacht, als Christen haben wir sehr viele Namen, klingen so ein bisschen wie indianische Namen. Ist nicht der mit dem Wolf tanzt, aber so ähnlich. Zum Beispiel der, der einen Hirten hat, wenn wir an Psalm 23 denken. Oder die, deren Adoption mit göttlichem Blut besiegelt wurde, wenn wir an das Abendmahl denken. Oder wir heißen der, der niemals verlassen sein wird. Oder die, zu der Gott gesagt hat, ich bin mit dir, wo immer du hingehst. Das sind unsere göttlichen Namen. Namen, die Jesus uns schenkt. Also Jesus will uns ein neues Ich geben, eine neue Identität. Und zwar eine, die durch nichts in dieser Welt wegbrechen kann, die sozusagen jeden Unfall und jede Vergänglichkeit übersteht. Merkt ihr, wie dieser verzwickte Satz langsam auch mehr Sinn macht? Wenn wir ein vergängliches Leben, das jederzeit wegbrechen kann, finden wollen, dann werden wir das verlieren, dann werden wir uns das selbst verlieren. Aber wenn wir unsere Identität, die Jesus uns geben will, leben, unvergänglich, unkaputtbar, dann kommen wir zu dem, was unser Leben reich macht. Und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Um diese göttliche Identität auszuleben, müssen wir immer wieder unser Leben verlieren. Um diese göttliche Identität auszuleben, müssen wir immer wieder unser Leben verlieren. Wir müssen immer wieder loslassen und losgeben, worauf wir uns doch stellen und was wir doch immer wieder festhalten. Wenn ich wieder bei mir persönlich bleibe, also der die FEG Markt Schwaben leitet, das ist doch mein Name, der bin ich doch. Das soll mich nicht ausmachen. Das wird mich so sehr begrenzen. Nein, das will ich verlieren. Ich muss es verlieren, weil ich doch einen viel, viel schöneren Namen habe. Einen festeren Namen. Der geliebt ist, unabhängig davon, was er Tolles auf die Beine stellt. Oder ich bin der alles im Leben so im Griff hat. Danach lebe ich ganz oft. Aber nein, ich will es verlieren. Ich muss es verlieren, weil es nicht trägt. Und weil es mich zu destruktiven Reaktionen bringt, wenn ich wichtige Kritik bekomme. Ich habe einen Namen, der viel befreiender ist. Ich bin der in meiner Sehnsucht von Gott gesehen wird. Das macht mich frei und kritikfähig und bringt mich zu dem, worum es geht, nämlich zum persönlichen Wachstum. Könnt ihr dem folgen? Wie kommen wir im Leben weiter? Wie wachsen wir persönlich? Wie gewinnen wir das Leben? Henry Nouwen, ein bekannter niederländischer Schriftsteller und Theologe, hat es mal so ausgedrückt: Hat uns jemand tief verletzt, ist es schier unmöglich, keine feindseligen Gedanken, Gefühle des Zorns oder Hasses und kein Verlangen nach Rache aufkommen zu lassen. Sie brechen meist spontan hervor, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Um in solch einer Situation den Segen und nicht den Fluch zu wählen, wird von uns ein entschiedener Sprung des Glaubens verlangt. Die Bereitschaft, unseren inneren Drang zu zähmen und schließlich zu überwinden und eine lebensstiftende Antwort zu wählen. Dies mag manchmal unmöglich erscheinen. Lassen wir aber unser verletztes Ich hinter uns zurück und halten uns an unser gottgegebenes Ich, dann werden wir nicht nur für uns selbst Leben stiften, sondern auch für diejenigen, die uns beleidigt haben. Lassen wir aber unser verletztes Ich hinter uns zurück und halten uns an unser gottgegebenes Ich, dann werden wir nicht nur für uns selbst Leben stiften, sondern auch für diejenigen, die uns beleidigt haben. Ich glaube, das drückt sehr gut aus, was Jesus meint mit: Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Und gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Wie kommen wir dahin, dass wir das nicht nur sagen und uns wünschen, sondern tatsächlich auch als eine Identität empfinden? Nicht nur sagen, ich bin nicht der keine Fehler macht, sondern diese Identität wirklich verlieren und mit einer Identität leben wie der aus Vergebung und einer göttlichen Freiheit heraus mutig im Leben etwas riskiert. Wie kommen wir dahin? Ich glaube, wir brauchen dazu eine Erfahrung von Gottes Liebe. Das ist ein bisschen tiefer rutscht, als wenn wir uns nur im Kopf damit auseinandersetzen. Wir brauchen die Erfahrung von Gottes Liebe immer wieder. Und wie wir zu dieser Erfahrung kommen, dazu habe ich was gefunden hier in dem Mittelteil von unserem Bibeltext. Schauen wir uns mal an, in welcher Reihenfolge Jesus kommuniziert. Bevor Jesus seinen Jüngern etwas von seinen Leiden erzählt, in Vers 22, der Menschensohn muss vieles erleiden, er muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Bevor Jesus ihnen das sagt, fragt er sie: Für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Und ich glaube, das ist entscheidend. Wenn wir Jesus für das halten, was die Leute damals gesagt haben, für einen Propheten, so wie Johannes den Täufer, oder wie Elia oder einer der großen Propheten im Alten Testament, Jeremia oder Jesaja, also schon beeindruckende Menschen, aber nur Menschen. dann können wir von Jesu Leiden, von seinem Tod und seiner Auferstehung, die so zentral im christlichen Glauben sind, dann können wir davon vielleicht noch angetan sein, das irgendwie vielleicht inspirierend finden. Aber wir können darin niemals eine neue Identität finden. Keine Kraft, die stark genug ist, wirklich für das wirkliche Leben. Erst wenn wir überzeugt sind, so wie Petrus das hier sagt, Jesus, du bist der Christus Gottes, du bist der, an dem sich alles entscheidet. Erst dann können wir darin eine Identität finden, die uns ganz neue Lebenswege ermöglicht. Wenn uns in Jesus tatsächlich Gott begegnet, also der ich bin, der keinen Anfang und kein Ende hat, per Definition unbegrenzt ist, der Gott des Universums. Wenn Jesus Gott ist, wie der Jünger Thomas das später auch sagt, und dieser Gott sich jetzt begrenzt, sich ans Kreuz urteilen lässt, stirbt, und das auch noch freiwillig, nicht weil er es nötig hätte, nein, da kommen wir Menschen ins Spiel, weil wir es nötig hatten, weil er unser Vertrauen zurückgewinnen wollte, Gemeinschaft mit uns wollte, dich als Person wollte. Wenn Jesus Gott ist, dann können wir in ihm tatsächlich das Leben finden. Und wenn Jesus der Christus, der Messias war, dann war all das, was über seine Schmerzen in der Bibel steht, dann waren die nicht ja schon irgendwie heftig. Aber was ist das schon gegenüber den Grausamkeiten, die man sonst noch so kennt und die wir in unserer heutigen Zeit vielleicht auch erleben? Nein, wenn wir sehen, dass Jesus der Christus ist, der Christus Gottes, dann erlebt er am Kreuz kosmische Schmerzen, ewige Schmerzen, unendliche übernatürliche Schmerzen. Oder mit den Worten der Bibel, dann hat er am Kreuz die Summe aus den Brüchen und Schmerzen getragen, die jeder von uns bewirkt hat. All die Grausamkeiten, all die Lieblosigkeiten. Also die erste Frage an uns ist immer wieder, wer glaubst du, ist dieser Jesus, von dem wir in der Bibel lesen? Wer ist dieser Jesus? Nur ein Mensch, schon beeindruckend, schon irgendwie auch inspirierend, aber letztendlich doch nur ein Mensch. Dann werden wir das nicht erfahren, was er geben will. Dieses Leben in Fülle und das Leben in vollstem Maße gewinnen. Nur wenn wir sehen, dass er Gott der Sohn ist, sozusagen die Unendlichkeit in Person, in nahbarer Person, nur dann sind wir auf dem Weg zu entdecken, was er uns geben will. Nur dann kann uns die Größe der Liebe Gottes wirklich erreichen. Dann kann es tiefer rutschen. Dann kann es uns innerlich bewegen, dass er diesen Weg ans Kreuz tatsächlich für mich gegangen ist. Für mich. Und auf einmal reden wir nicht nur darüber, sondern wir spüren, dieser Jesus, der meint mich, der muss mich meinen. Und ja, ich bin geliebt, ich bin tatsächlich geliebt, ich bin wirklich die, die von Gott gesehen und als wunderschön bezeichnet wird. Oder ich bin tatsächlich der, dem vergeben ist und der vergeben kann und nicht an seinem verletzten Ego festhalten muss. Dieser Name gilt mir tatsächlich. Wir brauchen Erfahrungen, die uns an unser gottgegebenes Ich erinnern, an unsere göttlichen Namen. Jesus fragt zuerst, für wen haltet ihr mich? Und dann macht euch bewusst, dass ich mein Leben gebe. Verstehen, dass er Gott ist und er sein Leben für mich gibt. Was für ein absoluter Liebesbeweis. Ich fasse die Gedanken nochmal zusammen. Durch solche Erfahrungen werden wir an unsere Identität in Jesus erinnert. Und wenn wir uns dieser Identität bewusst werden, dann können wir sagen, nein, mein Selbst soll nicht von meinen Ängsten geleitet werden. Und wenn wir dann nicht beschäftigt sind, an unserem Selbst zu bauen und unser selbstgebautes Ich aufrechtzuerhalten und es zu verteidigen, dann ist der Weg frei, sich persönlich zu entwickeln. Dann ist der Weg frei, zu lieben. Dann ist der Weg frei, geduldig zu sein. Dann ist der Weg frei, um Frieden zu erleben und Frieden zu verschenken. Und dann ist der Weg frei, um uns zu freuen, auch wenn es manchmal augenscheinlich wenig Gründe zum Freuen gibt. Zum Abschluss noch ein kleiner Gedanke zu Psalm 23, diesem bekannten Gedicht oder Gebet, der Herr ist mein Hirte. Wenn wir geistlich in Bewegung bleiben, wenn wir tatsächlich persönlich wachsen, dann wird niemals nur dieser erste Satz von Psalm 23 stimmen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ein sehr schöner Vers, den wir gerne hören. Sondern dann wird immer auch das stimmen, was mittendrin steht, nämlich: und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir werden durch finstere Täler gehen. Persönlich wachsen, geistlich erfrischt sein, heißt niemals, dass es keine finsteren Täler gibt. Ich glaube sogar im Gegenteil, das meiste Wachstumspotenzial steckt in Krisen. Steckt in diesen, ich sag's mal, ein bisschen krass, in diesen verfluchten Tälern, die uns so ankotzen. Es wird finstere Täler geben, aber wir dürfen lernen, auf den Stecken und Stab des Hirten zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass er unser Hirte und Tröster ist. Das bedeutet persönlich zu wachsen. Und das ist das, was Jesus uns anbieten will. Und das ist der Grund, warum wir uns mehr an ihn hängen sollten. Tiefer mit ihm beschäftigen, mehr Zeit mit ihm verbringen, damit wir einfach noch klarer sehen, wie er auf unseren Lebenswegen da ist, auch mitten in den finsteren Tälern. Weil um unsere Identität in Gottes Liebe immer fester zu verankern, brauchen wir Zeit mit Jesus. Und das heißt manchmal, dass wir erbarmungslos das Gehetztsein aus unserem Leben entfernen müssen, ruhig werden, uns wirklich bewusst Zeit für Gott nehmen. Ob allein, so wie Jesus das hier auch in Vers 18 macht, ob mit anderen hier im Gottesdienst, ob in Kleingruppen, die es hier in Gemeinde gibt, ob in Freundschaften oder Zweierschaften, wir brauchen Zeit, um uns dieser Identität und unseren göttlichen Namen bewusst zu werden. Wenn wir dem Raum geben, wenn wir auf Christus blicken, welche Identität Gott für uns hat, dann werden wir persönlich wachsen. Nicht produziert, sondern weil er uns verändert. Und dann werden wir zu Menschen werden, die Jesu Identität in dieser Welt auch widerspiegeln. Weil er es tut. Amen.